Ich war überrascht, als ich den Wochenspruch hörte am Anfang. Es war ein Text aus Lukas 21, ja. Hebt eure Häupter auf, denn eure Rettung naht sich. In der Adventszeit, in der wir stehen, sind es ja hauptsächlich drei Themen, mit denen man sich in den Predigten befasst. Einmal befasst man sich mit der Vorbereitung auf das erste Kommen Jesu, das heißt auf die Geburt unseres Herrn Jesus Christus. Das ist wohl das Thema, das am meisten vorkommt in der Adventszeit. Und so war auch der Text, der dann gelesen wurde, dementsprechend. Aber ein zweites Thema, das man oft behandelt hört, ist die Tätigkeit von Johannes dem Täufer in Vorbereitung auf das öffentliche Kommen oder Auftreten des Messias. Auch das Thema kann rankommen. Und dann kann die Vorbereitung auf das zweite Kommen Jesu, das noch bevorsteht, als Thema rankommen. Meine Ausführungen heute Morgen gehören zu dieser dritten Rubrik, weshalb ich mich freute über das Eingangswort. Jesus Christus kommt wieder. Auch in diesem Sinne ist es Adventszeit. Die Fußtapfen, die Schritte des Messias, von denen Arnold Fruchtenbaum mal schreibt, sind fast nicht mehr überhörbar. Sie scheinen lauter zu werden. Jesus ist am Kommen, so scheint es uns. Die Zeichen deuten mehr und mehr darauf hin. Und es erhebt sich die Frage, wird man auf sein zweites Kommen besser vorbereitet sein als auf sein erstes Kommen? In dieser Hinsicht kann Philipper 3 uns eine wertvolle Hilfe sein. Und da möchte ich die letzten zwei Verse aus diesem Kapitel lesen. Philipper Kapitel 3, 20 und 21. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch einen Retter erwarten, den Herrn Jesus Christus. Man kann Vers 20 auch so übersetzen. Unser Gemeinwesen oder der Staat, in dem wir Bürger sind, befindet sich oder war von Anfang an immer im Himmel, in den Himmeln, in den oberen Regionen, von woher wir auch einen Retter erwarten oder den, der Retter ist, den Herrn Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit umwandeln wird, um gleichgestaltet zu werden seinem Leib der Herrlichkeit, nach dem Wirken seiner Kraft, mit der er auch alles sich selbst zu unterordnen vermag. Jesus Christus kann sich durchsetzen, wenn es sein muss. Er kann aber auch so stark rufen, dass man dem Ruf seiner Liebe nicht widerstehen kann. So oder so wird er eines Tages Herr über alles und allen sein. Die letzten zwei Verse in diesem Kapitel sind gleichsam ein Höhepunkt, dem das ganze Kapitel entgegenströmt oder zustrebt. Die letzten zwei Verse sind aber nicht nur der Höhepunkt, sondern sind wiederum der Grund für den allerersten Vers, in dem es heißt, seid froh oder freut euch im Herrn. Das ist der Zweck unseres Lebens hier und das ist der Zweck seiner Wiederkunft, dass wir froh werden. Freude ist das Erleben von Leben. Und Leben ist das Anliegen unseres ewig lebenden Gottes. Es ist also nicht von ungefähr, dass immer wieder dieses Wort wie zentralisiert vorkommt. Das heißt, es wird in die Mitte hineingestellt. Freut euch im Philipperbrief, aber auch Jesus kennt dieses Anliegen. Und Paulus sagt, an anderer Stelle den Korinthern, unser Dienst als Missionare, als Reichgottesarbeiter hat zum Zweck eure Freude. Das ist der Sinn eines Gottesdienstes. Das heißt, der Sinn des Dienstes im Gottesdienst, dass wir andere zur Freude führen. Das ganze Kapitel scheint also den letzten zwei Versen dann aber wieder dem ersten Vers zu dienen. Gehen wir also zurück zum ersten Vers und gehen wir einmal kurz durch das Kapitel und wollen wir sehen, worum es eigentlich in diesem Kapitel geht. Aber halten wir im Auge, verlieren wir nicht aus dem Auge, dass es im ganzen Kapitel um die Wiederkunft Jesu Christi geht. Das ganze Kapitel also scheint diesen zwei Versen am Schluss entgegenzustreben. Die Verse 2 bis 19 zeigen uns, wie wir froh sein können und wie wir vorbereitet sein können auf die Wiederkehr unseres Herrn. Das Kapitel beginnt mit einer Aufforderung zur Freude. Was das Übrige betrifft, nicht zum Schluss oder übrigens, sondern was das Übrige betrifft. Das heißt, wenn ich noch überlegen sollte, was wäre noch wichtig zu sagen? Er hat das Wichtigste in einem gewissen Sinne gesagt, als er im zweiten Kapitel so stark über Jesus Christus sprach, als von dem, der vor uns gegangen ist ans Kreuz und für uns ans Kreuz gegangen ist, der vom Himmel kam, der alles verließ. Und als er dann von verschiedenen Personen sprach, die Christus ähnlich leben und sich verhalten. Also Christus ist das Thema von Kapitel 2. Und wenn er jetzt das Wesentlichste gesagt hat, was kann er noch sagen? Was gibt es dann noch zu sagen? Dass man sich an ihm freut. Wenn ich noch das Übrige zusammenfassen sollte und ein Wort sagen sollte, das hier noch in die Mitte zu stellen wäre, dann scheint Paulus zu sagen, es bleibt noch dieses zu sagen, dass ihr euch über ihn freut und in ihm und an ihm euch freut. Und dann wäre der Zyklus der Theologie eigentlich geschlossen. Aber er scheint, einiges muss noch wiederholt werden und fügt hinzu, dasselbe euch zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber eine Bewahrungshilfe. Diese Aufforderung zur Freude ist ja nicht die erste im Brief. Paulus ist es nicht lästig, seiner Aufgabe nachzukommen. Schon im zweiten Kapitel hat er aufgerufen, sich mit ihm zu freuen, der bereit ist, sein Leben hinzugeben wie ein Trankopfer. Den Ephesern schreibt er, lasst euch das nicht groß stören, macht euch nicht große Sorgen darum, dass ich leiden muss, dass ich im Gefängnis sein muss, dass ich sterben muss. Das ist nicht das Schlimmste im Leben. Es geht nicht um den Botschafter, es geht um die Botschaft. Mit dem Botschafter kann man so oder so umgehen. Das ist nicht tragisch. Denn wir folgen einem Herrn nach, mit dem man ja nicht gerade zimperlich umgegangen ist. Aber er ist die Wahrheit. Und die Botschaft von diesem, die darf nicht geändert werden. Und wenn es um diese Botschaft geht, dann muss er warnen. Sodass er einmal von Freude spricht, aber auf der anderen Seite vom Weinen spricht. Und er sagt, wenn ich an dieser Stelle einiges wiederhole, dann ist es mir nicht lästig. Ich werde nicht müde, meiner Aufgabe an dieser Stelle nachzukommen. Wunderbar. Gott sei Dank, dass er treu war. Auf der anderen Seite sagt er, werdet ihr nicht müde, mich anzuhören. Freut euch, wenn ich weiterhin Gottes Wort euch gebe. Und dann ist mir etwas aufgegangen. Man sollte nie müde werden, Gottes Wort zu lesen. Da höre ich von jemandem, der sagt, also er wüsste nicht, wo er noch in der Bibel lesen sollte. Er hätte schon alles gelesen, dann wäre ihm schon alles bekannt. Ja. Ob er wirklich gelesen hat? Ja. Eine andere Frau hört eine gute Predigt und sagt, Eine wunderschöne Predigt. Ob der Prediger selbst sie gehört hat? So kann man auch fragen. Werden wir nicht müde, Gottes Wort zu lesen, uns daran zu freuen, und möge Gott uns davor bewahren, dass wir, wie die Kinder Israel sagen, nur immer dieses Manna. Das ist das einzige Brot, das wir haben, aber wie vielseitig ist es doch, wie wunderschön. Und es schmeckt immer neu, es ist süßer denn Honig, nicht wahr? Es ist kostbar. Und ob Gott uns zur Freude animieren will oder ob er uns warnen will, wir wollen es uns nicht lästig werden lassen, uns daran zu halten, es immer wieder zu uns zu nehmen. In Vers 2 schließt er dann eine sehr ernste, dreifache Warnung an. Es geht offenbar um dieselben Leute, aber dreimal sagt er nach dem Grundtext, seht. Nun sollen die Augen bei diesen Leuten nicht stehen bleiben, denn später, etwa in Vers 16, sagt er, seht auch die anderen, die so wandeln wie Paulus, der wie Jesus wandelt. Da sollen die Augen eigentlich haften bleiben. Aber zwischendurch müssen wir auch das sehen, was unser Herr sieht, die Wölfe, die Gefahren, die Hunde. Hunde werden heute wie Freunde behandelt. Damals waren sie Feinde. Auch in der Sowjetunion kann man viele Hunde sehen. Dort braucht man sie, um sich zu schützen. Es gibt sehr viele Angriffe und dann hat man einen Hund, damit man sich schützen kann. Die sind unsere Freunde geworden. Der Hund, heißt es, ist der beste Freund, der treueste Freund. Aber damals waren sie Feinde, Herde von Hunden wie wilde Tiere am Ausgang eines Dorfes oder am Eingang, je nachdem, die dort gefährlich waren für Leute, die nicht kundig waren, die sich nicht auskannten. Seht die Hunde, passt auf, sie zerreißen, sie zerschneiden. Sie sind faul, schlecht geworden. Nicht das Wort für böse, das ist ein anderes Wort. Hier das Wort für schlechte, die zweite Warnung. Seht die Hunde, seht die, die schlechte sind. Faul geworden wie ein Stück Obst, das nicht mehr zu essen, zu genießen ist. Sie hatten die Wahrheit, aber jetzt nicht mehr. Es ist noch etwas Wahrheit da, aber die ganze Sache ist faul geworden, weil sie vermischt, vermengt worden ist mit Unwahrheit. Ihr könnt der Sache nicht trauen. Passt auf, beißt nicht rein. Seht zum dritten Mal die Zerschneidung und wie viel Zerschnittenheit. Wird es noch Glauben geben, fragt Jesus, wenn er, der Sohn des Menschen, wiederkommt? Ist das vielleicht auch ein Zeichen der Zeit? Immer wieder höre ich in der letzten Zeit von Zerschneidung. Da zerteilt sich wohl die größte Gemeinde der Brüderbewegung in Deutschland in den vergangenen Tagen. Aufgeteilt. Immer wieder hört man von Teilung. Aus verschiedenen Gründen, manchmal guten Gründen, manchmal nicht so guten Gründen. Es ist traurig. Seht die Zerschneidung. Seht die Zertrennung. Passt auf. Nun muss es Trennung geben, das weiß Paulus. Das sagt er auch in den Korinthern. Frage ist aber, in welchem Zeichen? Zeichen und Einheit. Einheit und Trennung müssen im richtigen Zeichen stehen. Wenn Einheit im Zeichen der Wahrheit steht, gut, dann ist sie erstrebenswert. Man soll sie erstreben, die Einigkeit. Aber wenn sie im Zeichen der Unwahrheit steht, dann ist Trennung am Platz, das ist klar. Aber es ist schade, dass es überhaupt Unwahrheit gab, dass man sich trennen muss. Seht also die Zerschneidung in den Versen 3 bis 14, das ist ein längerer Abschnitt, bekräftigt Paulus diese Warnung von Vers 2. Er sagt, seht, seht, seht. Warum? Um Acht zu geben, um sich in Acht zu nehmen vor solchen Leuten. Man soll vorsichtig sein, man soll sich distanzieren von der Gefahr, man soll der Gefahr entfliehen. Um diese Warnung zu bekräftigen, klärt er einiges in Vers 3 kurz Und dann in den Versen 4 bis 14 gibt er sein eigenes Zeugnis. Er, der wirklich nun Grund hätte, so zu sein wie die Zerschneidung, er hat, war bereit, auf alles zu verzichten, zugunsten von Jesus Christus. Und dann ab Vers 15 weist er hin auf sein Beispiel, um diese Warnung zu bekräftigen. Vers 2 sagt er, wir sind die Beschneidung. Nun darf man nicht zu schnell hier diesen Vers benutzen, um dennoch zu behaupten, dass Israel die Gemeinde wäre. Nirgends kommt im Neuen Testament, so viel ich weiß, der Begriff Israel für Gemeinde vor. Das heißt, es ist nicht zwingend. Nirgends wird deutlich gesagt, Israel, dieser Begriff steht für Gemeinde. Diese Lehre kommt neu auf uns zu. Es gibt Evangelikale, die früher einen Unterschied machten zwischen Israel und Gemeinde, die umschwenken und uns neu klar machen wollen. Es ist dennoch so, wie es früher gesagt wurde, Israel wird neu definiert, der Begriff, die Bezeichnung wird neu definiert. Früher stand es für das biologische Volk Israel, heute ist es Gemeinde Jesu im Neuen Testament. Wir sollten vorsichtig sein, dass wir nicht zu schnell in dieselbe Posaune stoßen. Es ist nicht nötig, hier zu sagen, dass Paulus mit diesem Wir sich selbst, den Timotheus, der mit ihm ist, und die Philippa einschließt, sondern in diesem Zusammenhang, darauf macht auch der Ausleger Zahn aufmerksam, in diesem Zusammenhang denkt er wahrscheinlich nur an sich selbst und an Timotheus und an die anderen Mitarbeiter am Evangelium, die aus dem Kreis Israel kommen. Er will jetzt deutlich machen, wir, es sind Israeliten, die von Jerusalem kommen, nach Antiochien und nach Galatien und dort Zerschneidung und Zertrennung anrichten. Das sind Israeliten, diese kommen aus meinem Volk. Aber wir, im Unterschied zu jenen Israeliten, die wir im Geiste Gottes, denken Sie an den Galaterbrief, wo Gesetz und Geist Gottes einander gegenüberstehen, nicht im Rahmen des Gesetzes wie jene, sondern durch den Geist Gottes versuchen wir Gott zu dienen und wir halten uns an den Messias Jesus Christus, der uns erkauft hat aus dem Gesetz. Wir, diese Israeliten, zu denen ich gehöre, diese sind die wahre Beschneidung, das wahre Israel, wie es am Schluss des Galaterbriefes sagt. Friede komme über das wahre Israel, das heißt über die Israeliten, die wirklich zum Messias sich halten. Also nicht zu vorschnell hier auch die Philippe einschließen, sodass auch Heiden gleichsam dann Israel werden. Aber dann kommt das persönliche Zeugnis des Apostels. In den Versen 4 bis 6 zählt er kurz seine früheren Vorteile auf. Er sagt, meine lieben Philippa, die Gefahr ist bei euch noch nicht in der Gemeinde, aber ich will euch warnen. Sie kann jederzeit kommen, seid gewappnet. Wenn jene Leute meinen Vorteile zu haben und sie anzubieten, dann denkt, ich, der euch das Evangelium brachte, ich habe mehr Vorteile als Jude, als irgendein anderer Jude. Und dann zählt er auf, wenn jemand sich rühmen könnte, dann könnte ich, Saulus, der ich jetzt Paulus heiße, ich könnte es, aber ich habe auf alles verzichtet. Jesu wegen. Bei mir ging es um eine Wahl. Jesus oder das andere. Und ich habe alles andere fahren gelassen für Jesus Christus. Das ist das Zeugnis, das ist die Erfahrung, von die an Vers 7 dann rekapituliert oder zusammenfasst. Jedoch die Dinge, die mir Gewinn waren, die habe ich Christi wegen für Verlust und Schaden geachtet. Meine lieben Freunde, das ist nicht nur Geschichte. Nicht nur Geschichte des Apostels Paulus. Früher oder später kommt alles in meinem Leben einmal dran als potenzielles, konkurrierendes gegenüber Jesus Christus. Alles. Gesundheit, Hab und Gut, Ehre, Frau, Kinder, alles. Früher oder später kann irgendetwas in meinem Leben einmal als Testfall von meinem Herrn gebraucht werden. Liebst du mich mehr denn dieses oder diese? Und so müssen wir, wenn wir diesen Vers, wenn wir den Philipperbrief durchlesen und wir kommen zum dritten Kapitel und wir kommen zu Vers 7, dann dürfen wir nicht nur Geschichte gelesen haben, sondern uns selbst fragen, habe ich grundsätzlich diese Entscheidung getroffen, auf alles zu verzichten? Für Paulus ist das nicht nur Bekehrungsgeschichte. Vers 8. Jawohl und mehr, jetzt, heute, bin ich dabei, alles für Verlust und Schaden zu achten, wegen des übertreffenden Vorzuges zu kennen Christus. Ihn zu kennen. Kennengelernt zu haben und ihn immer mehr noch zu kennen. Und wenn das die Geschichte meines Christenlebens ist, wenn das es ist, was mein Glaubensleben kennzeichnet, Jesus Christus täglich noch besser kennenzulernen, dann kann ich mich freuen auf seine Wiederkunft. Und in den Versen bis zu 14 zeigt er, wie er ständig Jesus Christus vor Augen hält. Das sagt er einmal so, einmal so. Und er wünscht, dass am Ende seines Weges es immer noch so ist, dass er dann Christus hat als Gewinn. Und an jenem Tage immer noch in der Gerechtigkeit Christus erfunden wird und nicht abgefallen ist, nicht davon gekommen ist, nicht davon abgekommen ist, sondern immer noch bei Christus geblieben ist. Er will treu bleiben bis ans Ende. Und jetzt sagt er in Vers 15 zu den Geschwistern in Philippi, jetzt tut es mir nach. Habt ihr auch diese Gesinnung? Das heißt, denkt auch so. Und wenn ihr euch noch nicht im Klaren seid an der einen oder anderen Stelle, dann wird der Herr euch das klar machen. Wunderbare Verheißung. Dennoch sagt er, passt auf, wie ihr mit dieser Verheißung umgeht. Das absolviert euch nicht von der Verantwortung. Ich kann zum Schluss kommen. Dankeschön. Also noch einmal Vers 20. Unser Bürgertum ist in den Himmel. Da ist unser Zuhause. Von woher wir auch einen Retter erwarten, täglich den Herrn Jesus Christus. Und er wird unseren Leib verwandeln. Er wird anders werden. Warum sollten wir dann also für diesen leben? Auch ein Zeichen der Religion. Falsche Religion hat es immer wieder mit Diesseitigkeit zu tun. Wir wollen uns auf Jesus ausrichten, bis er wiederkommt. Vielen Dank.